Moin Moin und hallo meine lieben Farben des Regenbogens, hier ist der Mistgabel-Podcast. Ich bin der Domi.
Ich bin der Stray.
Und wir haben heute wieder ein schönes Thema für euch vorbereitet, was uns der Stray gleich ein bisschen näher bringen wird.
Ja, also der Monat Juni, der gilt ja bekanntlich als Pride Month. Mhm. Und daher geht es heute auch passenderweise um das Thema Queerness in Musik. Yes. Oder nicht? Nicht? Ja, genau. Mhm. Wir stellen euch daher LGBTQ-KünstlerInnen vor und Bands mit queeren Bandmitgliedern, die dieses Jahr bereits eine Single herausgebracht haben oder sogar ein Album. Und die besprochenen Lieder, die müssen dabei nicht unbedingt in den Lyrics queere Inhalte haben, aber zumindest, dass halt die Leute, die dann eben diese Musik machen, dass die halt mehr oder weniger geoutet sind. Und zudem sprechen wir halt auch noch über eine Handvoll LGBTQ-Themen und klären die ein oder andere brennende Frage zu gewissen Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel non-binär oder solche Sachen. Mhm. Ist mir jetzt gerade alles nicht eingefallen. Egal. Genau. Weil, denn im Juni gab es schon sehr viele Album-Releases, so generell eigentlich auch. Ich habe eine der spannendsten Wochen bisher eigentlich auch.
Ja, es geht ganz schön was ab langsam.
Genau. Und wenn man allein die queeren MusikerInnen da so nimmt, also John Grant, Mickey Blanco, Rustam, Lorraine James, Amethyst Kaya, Pom Pom Squad, Lucy Dacus, Migos, nee, Spaß, dann hat man dann schon echt eine viel Auswahl auch. Mhm. Deswegen finde ich das eigentlich ein cooles Thema für jetzt dann auch.
Auf jeden Fall. Ihr habt es ja vielleicht schon auf unserem Instagram-Account, wo ihr uns natürlich auch gerne folgen könnt, mitbekommen. Wir haben im letzten Monat eigentlich jeden Tag einen Song gepostet.
Noch haben wir ja noch den Juni.
Genau.
Aber wir sind gleich durch dann.
Genau, lange dauert es nicht mehr, aber da kriegt ihr es theoretisch jetzt noch mit, wenn ihr jetzt ganz schnell auf Folgen drückt. Mhm. In unseren Stories jeden Tag einen Song, der in der LGBTQIA+ Szene Bedeutung hat.
Ja, also entweder sind es dann so sogenannte Schwulenhymnen oder es sind halt eben Leute, die dann eben auch der queeren Community zugehörig sind. Wir wollten da eben einfach den Fokus da drauf stellen und dass ihr jeden Tag halt eine Songidee habt, die ihr euch dann hören könnt,
anhören könnt. Ja. Und als kleinen Abschluss dann eben heute unsere heutige Folge.
Ja, genau. Mit einer Kuchengabel, also zwei Kuchengabeln. Mhm. Vielleicht sind die auch queer.
Maybe. Ja. Okay, wie geht's dir denn so? Was geht ab?
Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Dir?
Mhm. Auch gut.
Ja. Soweit, ich meine, das Wetter ist ja ziemlich geil zur Zeit.
Ja, das stimmt.
Deswegen finde ich das immer sehr schön, dass der Pride Month immer an einem Juni ist. Und zum Glück spielt das Wetter meistens auch mit, bis auf die ein paar Stürme, die es so gab und Gewitterschauer. Ja. Aber letztendlich, ja, es ist immer ganz cool dann auch.
Das Wetter war ja jetzt auch richtig gut am Wochenende, ne?
Richtig,
ja. Willst du verraten, wo du da warst?
Ich möchte das gerne verraten, denn ich glaube, in vielen Städten, aber auch in Würzburg, in unserer Hometown sozusagen dann auch, war eben Queer Pride. Früher hieß es ja offiziell eher CSD.
Mhm. Aber heißt es jetzt nicht mehr so?
Doch, okay. Auch. Aber ich glaube, man hat, also die Veranstalter nennen sich jetzt Queer Pride Würzburg. Mhm. Ich denke mal einfach, weil man außerhalb Deutschlands das auch nur noch Pride nennt oder Queer Pride oder so, statt eben CSD oder Christopher Street Day heißt es ja eigentlich dann auch. Warum das so heißt, können wir später noch kurz erklären.
Ja, voll gerne.
Und es bestand dann aus drei Tagen jetzt dann. Mhm. Ich glaube, am Freitag war eben diese Eröffnung am Rathausplatz. Vielleicht dann noch ganz kurz zum aktuellen Geschehen auch. Ja. Wie ihr wahrscheinlich in den Medien, in den Nachrichten ja mitbekommen habt, war ja eben am Freitag diese Messerattacke, dieser Amoklauf mit leider den drei verstorbenen Menschen und vielen Verletzten leider auch. Deswegen war das auch nicht so ganz sicher, ob eben der Queer Pride dann eben auch weiter fortgesetzt wird. Unser Oberbürgermeister Christian Schuchert hat da auch ein Statement abgegeben zu der Sache. Und trotzdem ist es halt stattgefunden. Natürlich gab es halt so ein mulmiges Gefühl dann auch. Mhm. Danach dann, aber ich dachte mir, dass die Leute dann auch eben einfach das weiter fortgesetzt haben, um für die gute Sache einfach einzustehen. Dann
auf jeden Fall, ja.
Und es ist ganz wichtig auch zu sagen, dass man, auch wenn man vielleicht so ein bisschen was drüber gelesen hat schon, auch über den Täter dann auch, dass es wichtig ist, da eben nicht in rassistische Gedanken abzudriften.
Auf jeden Fall.
Und da
voreilige Schlüsse zu ziehen irgendwie.
Genau, und also ich meine, uns geht es allen gut, den meisten auch, und man versucht einfach, ja, das Beste draus zu machen.
Mhm. Unsere Gedanken sind natürlich bei den Opfern,
ja.
Aber es war eine krasse Situation auf jeden Fall, ne? Also ich meine, es hat dann schon mitgenommen.
Ja, genau. Und ich war dann eben am Samstag dort beim Stadtfest, was eben auch ja, in diesem Innenhof des Rathausplatzes dann war. Halt natürlich alles super safe mit, muss einen negativen Test mitbringen. Und also es war außenrum dann auch viel Polizei und so natürlich dann auch.
Ja. Aber das ist eh üblich hier in Würzburg eigentlich. Ja. Dadurch, dass wir eine Polizeiausbildungsstätte haben, ist hier sehr viel BeamtInnen unterwegs.
Ja, richtig. Ja. Und ja, es waren halt ein paar Auftritte von Drag Queens und Sängern, SängerInnen und Comedy-Sachen, Tänze und sowas. Kennst du Daniel Schumacher vielleicht?
Der Name sagt mir was, ja.
Das war so der, ich weiß nicht, ob das der Hauptact war, aber zumindest der bekannteste Act. Mhm. Der war nämlich der Gewinner der dritten Staffel von DSDS damals, vor Ewigkeiten. Mhm,
die müsste ich eigentlich sogar gesehen haben damals. Ich glaube, dritte war ich noch dabei.
Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob ich die dritte Staffel gesehen habe, die ersten zwei schon.
Warte, das war Alexander Klaas und Tobias Regner in der zweiten?
Dann war das gar nicht die dritte Staffel, sorry. Vielleicht dann eine spätere Staffel, also in der Daniel Schumacher dann gewonnen hat. Vielleicht war es Tobias Regner in der dritten.
Dachte in der zweiten, aber...
Nee, in der zweiten war es diese Ellie.
Ah, stimmt.
Aber die war auch schon früher. Recht.
Ja.
Genau. Und Daniel Schumacher hat sich, glaube ich, damals noch nicht so geoutet oder zumindest nicht darüber erzählt, aber später dann einfach dann. Und dann war es halt irgendwie auch bei dem Auftritt dann schon ziemlich klar, dass er das dann ist. Er klang ziemlich wie Sam Smith, klang er eigentlich auch von der Stimme her. Also fast wie so, also ich will jetzt nichts Böses sagen, aber es klang schon fast wie eine 1:1-Kopie. Also hätte ich die Augen zugemacht, dann hätte ich mir das gut vorgestellt.
Ja.
Er hat auch die Single Diamonds von Sam Smith gecovert, aber auch irgendwie Eurythmics' Sweet Dreams.
Okay, nice.
Ja, ich war da mit einem Freund da. Ja, und sonst war da nicht viel los, aber es war schön, mal wieder irgendwie so unter Menschen zu sein.
Gemeinschaftsgefühl. Ja, ich wäre richtig, richtig gerne gekommen, aber ich hatte leider das komplette Wochenende zu tun und hatte gar keine Zeit. Ja. Aber bei der nächsten Gelegenheit bin ich hoffentlich auch wieder dabei.
Ja.
Aber schön, dass es dir gefallen hat, auf jeden Fall.
Genau. Und warum war ich dort? Naja, aber ich gehöre halt irgendwie so ein bisschen zu dieser, auch zur queeren Community, falls ihr das nicht schon mitbekommen habt in den vergangenen 30 Folgen dann auch. Also ich bin das Ray, ist kein offensichtlicher Reim auf gay, das ist halt nur ein Zufall.
Das
also,
fällt mir zum ersten Mal aus, Ray.
Nee,
wirklich, ohne Scheiß.
Ach so. Ist eine lange Geschichte, aber das hat wirklich nichts mit dem zu tun. Ist aber auch nicht mein richtiger Name. Ja, meine Pronomina sind er und ihm, also he und him. Ich bin gay, seit der 5. Klasse weiß ich das von mir selber. Ich bin cis. Cis, um es kurz zu erklären, das bedeutet, dass, wenn man cis ist, ist die Person mit dem Geschlecht, nee, also die Person, die mit dem Geschlecht übereinstimmt, ist dann noch cis. Also wenn du so geboren bist, dann auch.
Im Prinzip das so ein bisschen das Gegenteil zu trans.
Richtig.
Vielleicht einfach.
Genau. Ich bin derzeit Single, seit über 3 Jahren. schreibt mir einfach, falls ihr Interesse habt. Ich hatte in meinem Leben bisher nur eine Beziehung gehabt, die ging aber eher lang und bin bei den meisten Menschen in meinem Umfeld auch geoutet. Also, genau. Und du? Wer bist du?
Ich bin Domi, ich bin 28 Jahre alt seit kurzem und ich bin cis und hetero. Und meine Pronomen sind dementsprechend er oder ihm. Genau.
Ja. So, aber du
soweit zu uns.
Aber du hast schon, also kennst schon mehrere Leute auch, die queer sind auch.
Ja, auf jeden Fall, ja klar. Also, ja, auf jeden Fall.
Deinem Freundeskreis auch, ne?
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es erst so ein bisschen kam, als ich ein bisschen älter wurde tatsächlich und auch in die Stadt gezogen bin, weil in meiner Kleinstadt kannte ich tatsächlich früher in der Schulzeit wenige queere Menschen. Es ist jetzt auf jeden Fall mehr geworden. Vielleicht liegt es auch daran, dass einfach sich in der Schulzeit noch nicht viele geoutet haben, weil ich auch rückblickend manchmal denke, dass die Zeit oder vielleicht der Kontext bei mir in der Schule jetzt nicht das angenehmste Umfeld war, um sich zu outen, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das war schon nicht so progressiv wie heute vielleicht. Und sowas merkt man auch erst immer, wenn man dann mal einen Unterschied feststellt, finde ich. Zum Beispiel, wenn man in eine Stadt zieht oder mal über den eigenen Tellerrand raus schaut und sich dann auch selbst ein bisschen reflektieren kann.
Absolut, ja.
Ja.
Also bei mir war das so, dass damals in den Nullerjahren war es da war es nicht selbstverständlich, dass man dann eben sagte, ja, ich bin übrigens schwul.
Mhm.
Oder sonst lesbisch, bi und oder dergleichen dann auch. Und dann kam halt eine positive Antwort sozusagen so, ja, cool, dass du dich outest, mhm. Cool, dass du weißt, wer du bist und so. Und also aber trotzdem habe ich eigentlich meistens schon gute Erfahrungen erlebt dann auch.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das bei anderen Menschen vielleicht anders ist jetzt so. Ich denke mal, es ist jetzt in der heutigen Zeit einfacher, weil einfach die Gesellschaft offener ist auch. Und ich kann schon sagen, dass ich eigentlich sehr froh bin, dass ich hier in Deutschland aufgewachsen bin und lebe. Und da eigentlich ist ein progressives Land, eine progressive Gesellschaft dennoch.
Mhm.
Auch wenn es halt so die ein oder anderen Aggressoren gibt. Muss ich das gendern eigentlich? AggressorInnen?
Mhm, ja.
Ah gut, blau wählen.
Mhm.
Und ja, aber...
Oder schwarz.
Ja, das gibt es natürlich immer noch ein bisschen. Und also natürlich ist nicht alles perfekt hier in Deutschland, also im Jahre 2021.
Nein.
Bedenkt irgendwie mal diese Blutspenderegelung auch, die ich auch ziemlich kacke finde.
Ja, zu Recht.
Also dass du da irgendwie, zur Zeit ist ja der Stand so, dass du als schwuler Mann mindestens 12 Monate enthaltsam leben musst, keinen Sex haben darfst mit anderen Menschen. Bevor du dann eben Blut spenden darfst. Mhm. Auch gut, früher war das halt noch mehr eingegrenzt, aber es ist dennoch ziemlich diskriminierend.
Auf jeden Fall, das muss man sich mal vorstellen. Ich finde, das geht überhaupt nicht.
Ja.
Also ohne jetzt zu politisch werden zu wollen, aber das ist einfach ein Scherz.
Ja, also. Weil gut, ich kann halt schon ein bisschen nachvollziehen, warum man das halt eben macht, also um halt Ansteckungen zu vermeiden, HIV-Ansteckung zu vermeiden, aber ich meine, HIV kann man auch als heterosexuelle Person erhalten. Und safer Sex ist ja auch weit verbreitet, zum Glück dann auch, heutzutage dann auch.
Mhm.
Es war vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, wenn man sich so Erwachsenenfilme sich anschaut und da eben die Kondome manchmal nicht mit zu sehen sind, dann auch genutzt werden. Klar gibt es natürlich auch PrEP ist so ein Mittel, so ein Medikament, das man halt einnimmt und dann eben geschützt ist dann auch.
Ja.
Was ist schon natürlich alles vereinfacht, aber ich finde trotzdem, mit Kondomen bist du eigentlich immer noch am safesten.
Richtig, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also nicht nur vor einer möglichen Schwangerschaft, wenn man jetzt heterosexuellen Sex hat, sondern auch eben vor sämtlichen sexuell übertragbaren Krankheiten. Also es ist schon, es ist so einfach.
Ja.
Ich meine, Leute...
Genau. Und natürlich, was ja auch in den letzten Tagen und Wochen ja auch ein bisschen mehr in den Nachrichten war, auch ist, dass ich halt froh bin, dass ich halt eben zum Beispiel nicht in Ungarn zum Beispiel wohne, in dem ja ein gewisser, fast schon autokratischer Herrscher, Präsident da herrscht, der Viktor Orban, der ja eben dieses homosexuellen Gesetz da irgendwie vorantreiben möchte, ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber ich...
Aufklärung. Um
Aufklärung der Jugendlichen auch. Aber im Grunde ist es dann schon auch diskriminierend.
Mhm.
Und dadurch, setzt man halt Schwule mit Pädophilen gleich, finde ich.
Auf jeden Fall.
Weil das ist überhaupt nicht irgendwie, also das betrifft ja fast keinen eigentlich dann auch.
Das hat auch einfach nichts miteinander zu tun.
Also, nö, es sind zwei Paar Schuhe
auch, ja
genau. Und dass Orban sich da halt irgendwie als homosexuellen Held oder sowas dann stilisiert, finde ich halt umso schlimmer.
Naja, dann auch. Auf jeden Fall.
Und das mit UEFA und dass da eben das verboten wurde, dann, dass man die Lichter da im Olympiastadion letzten Samstag, letzten...
Allianz Arena, aber ja.
Nee, nicht Samstag, Dienstag? Dienstag, ja. Da auch verboten hat, dass man die in Regenbogenfarben leuchten lässt, finde ich auch scheiße. Angeblich, weil das halt irgendwie was Politisches sei, aber ich meine, das Menschenrechte sind an sich schon politisch, aber auch gleichzeitig auch nicht.
Naja.
Betrifft halt jeden.
Richtig, das ist halt so absurd einfach, ne? Ich meine, das geht wirklich um Menschenrechte und wenn man das jetzt an dem Wort festmachen möchte, dass da Rechte hinten dran sind, dann ist es vielleicht politisch, aber...
Ja.
Ich finde, wir leben halt auch in einer politischen Gesellschaft und das heißt nicht, dass man sich da komplett verwehren muss oder dass man, es wäre auch eine so leichte Gelegenheit gewesen einfach und keiner hätte sich verletzt gefühlt, es ist kein Angriff oder so, es ist einfach nur Repräsentation.
Ja.
Und Ja, das ist einfach...
Es ist halt Bullshit einfach...
Es ist einfach lächerlich, ja.
...zu sagen irgendwie, dass das Fußball irgendwie unpolitisch ist.
Ja.
Und gleichzeitig dann halt eben so Länder einlädt wie Russland oder eben Ungarn dann auch, mhm. die dann halt mitspielen, aber halt eben nicht ganz demokratisch dann sind
ja.
in der Regierung. Das finde ich halt irgendwie, das passt nicht zusammen.
Nee, überhaupt nicht.
Naja.
Ja, wow, das ist heavy heute.
Ja, aber wir wollen ja auf etwas Netteres hinweisen, nämlich auf Musik, mhm. die ja einen verbindet und so.
Yes, das stimmt.
Genau.
Ja, ich habe jetzt gerade vielleicht gedacht, wenn wir jetzt gerade bei den etwas düsteren Themen sind, ob wir dann die Geschichte vom CSD mhm. beziehungsweise zum Stonewall Inn, was sich ja jetzt am Tag der Aufzeichnung jährt, ob wir das vielleicht kurz beschäftigen wollen oder wollen wir das später erst ansprechen?
Wie möchtest du es lieber handhaben?
Ich würde es fast jetzt
ja,
machen, oder?
Also wenn du, auch, ja.
ja.
Also ich versuche es kurz zu halten.
Mhm.
Genau.
Ja, stimmt. Das Ray hat sich ein bisschen damit auseinandergesetzt mhm. und kann euch da ein bisschen was zu erzählen.
Genau, also Stonewall oder kurz für Stonewall Aufstand oder Stonewall Unruhen. Es war halt so eine Serie von gewalttätigen Konflikten zwischen Homosexuellen und Transsexuellen und Polizeibeamten in New York City.
Mhm.
Und zwar eben 1969 fand das statt, am 28. Juni.
Ja.
Und so nachts dann, also so um 21 dann mhm. auch. Und da haben Polizeibeamte eben eine Razzia durchgeführt im Stonewall Inn. So hieß eben die Schwulenbar auch. Mhm. Das war so zu einem Zeitpunkt, als irgendwie der Stadtrat oder der Bürgermeister da, glaube ich, nee, die haben irgendwie so die Wahlen verloren mhm. und wollten da irgendwie so ein bisschen ein Zeichen setzen. Und, Moment mal, ich hab's gleich. Ah ja, John Lindsay hat die Vorwahlen seiner Partei verloren
mhm.
und hat geglaubt, dass es notwendig sei, ja. da in den Kneipen seiner Stadt aufzuräumen dann auch.
Aufzuräumen,
vor allem. Ja. ja. Und es gab dann auch so weitere, so sagen wir mal, Gründe. So also was wie zum Beispiel irgendwie, dass es irgendwie keinen Ausschank geben darf, irgendwie für mehr als drei homosexuelle Menschen dann auch. Und,
oh, wow.
Oder dass da irgendwie Go-Go-Boys dann halt irgendwie da getanzt haben. Oder generell so anrüchiges Verhalten dann auch, wurde dann halt eben kritisiert und dann hat man eben das dann gemacht. Und das war halt zu einer Zeit dann auch, als Judy Garland, die Schauspielerin und Sängerin,
mhm.
die kennst du vielleicht, hat ja auch mitgespielt bei Der Zauberer von Oz
mhm.
und gilt halt bis heute als Schwulen-Ikone oder generell als LGBTQ-Ikone
mhm.
dann auch. Und sie ist halt kurz vorher gestorben, und da gab es halt eine riesen Trauerfeier in New York und auch in San Francisco dann auch. Und die,
mhm.
und die waren, also die Leute waren halt eh alle schon so aufgewühlt.
Ja.
Und dann kam es eben zu diesem Aufstand dann auch. Man wollte sich das nicht mehr gefallen lassen dann auch. Und hat dann eben da gegen die Polizisten dann eben, hat man versucht, die gewaltsam zu vertreiben.
Und Widerstand zu leisten auch einfach. Das erste Mal
ja.
in so einem kollektiven Sinne, ne?
Mhm, genau.
Und was vielleicht auch interessant ist, dass dieses Stonewall Inn, das war eben in der Christopher Street, wenn ich das richtig verstehe, ne?
Ja.
Deswegen auch seitdem der Begriff geprägt, Christopher Street Day oder Stonewall
ja.
ist ja auch ein gängiger Begriff vielleicht bei manchen von euch, ich kann nicht mal reden, manchen.
Kommt da deine Herkunft
raus? Ja, ich glaube, es kommt leider raus. Bei manchen von euch, so. ja.
Ja. Auf jeden Fall hat das halt so eine Lawine losgetreten in Sachen Aufbäumen und sich einsetzen für die Rechte von queeren Menschen dann mhm. auch, dass es dann eben auch, ja, eben überall auf der ganzen Welt eben dann zu Protesten dann kam dann auch.
Ja.
Und das hat, man muss eben unseren Vorvätern, Vormüttern, Vormenschen
mhm.
dann auch danken, dass die eben so viel Mut
ja.
gezeigt haben dann auch.
Voll.
Und das ist super dann auch. Dann.
Ja.
Vielleicht noch ganz kurz zur Regenbogenfahne,
mhm.
die ja auch zu der Zeit, naja, so ein bisschen später dann auch, in den 70ern, 1978 dann auch, sich dann etabliert hatte. Die steht natürlich als Symbol der LGBTQ-Bewegung. Übrigens, um ganz kurz, LGBTQ steht für Lesbian, Gays, Bisexuals, Transsexuals, Queers. Und dann kann man natürlich den Begriff unendlich noch verlängern, also
mhm.
dieses Akronym. Also da steckt dann meistens noch I wie Intersexual, A wie Asexual und mhm. da gibt es auch so andere Sachen wie Agender und Two-Spirit dann auch. Also so andere Arten der sexuellen Identität
genau.
und Gender-Identität, die man einfach versucht hinzuzufügen.
Was dann mit diesem Plus auch ausgedrückt werden
Plus,
soll am
genau.
Ende. Einfach, ja.
ja, am einfachsten ist es vielleicht zu sagen LGBTQ+, dann auch dann,
mhm.
ja, hat sich halt so durchgesetzt dann auch. Jedenfalls ja. Die Regenbogenfahne, die wurde 78 designt durch von dem amerikanischen Künstler Gilbert Baker. Mhm. Eben mit diesen, also ursprünglich waren es 8 Farben, mittlerweile sind es ja 6 Farben.
Ja.
Hat sich halt nicht durchgesetzt mit den 8 Farben, weil nämlich, als man da eben, ich glaube in San Francisco hat man halt irgendwie so einen Protestmarsch dann ein Jahr später gemacht, genau. Und das ist halt irgendwie eine der schwulen Cities überhaupt dann auch, San Francisco. Und da hat man versucht, aber diese so eine Trauerfeier und diese Protestfeier dann auch zu der Zeit dann eben in 6 Sparten zu aufzuteilen, also in 6, also diese Marschroute dann so aufzuteilen. Deswegen hat man dann halt irgendwie so dieses Pinke und das Türkise halt irgendwie weggelassen.
Mhm.
Und dann, hat sich das halt so durchgesetzt mit den 6 Farben. Aber man versucht halt eben diese 8 Farben so langsam wieder reinzutun, weil natürlich jede Farbe so eine eigene Bedeutung hat dann auch.
Mhm.
Also die stehen dann zum Beispiel für Wohlempfinden und ich weiß es alles gerade gar nicht mehr, aber das könnt ihr natürlich im Internet nachschauen dann auch, was es bedeutet. Und natürlich gibt es dann auch noch viele verschiedene Abwandlungen der Regenbogenflagge. Also eine für, also die wirklich eher so die Lesben dann auch vereint, auch die Bisexuellen, auch natürlich eine Transflagge gibt es auch und sogar eine Flagge für Bären. Also für Schwule, die halt irgendwie sich so identifizieren als eher nicht so schlank, nicht so muskulös, aber halt ein bisschen haariger, ein bisschen kurviger auch. Ist halt auch so eine Community. Dann eine von vielen. Und ich finde diese Vielfalt an verschiedenen Gruppierungen und Identitäten und Orientierungen finde ich halt super spannend dann auch.
Auf jeden Fall.
Es kann manchmal ein bisschen verwirren, natürlich auch, aber ich finde, dass es halt eben so viel Auswahl gibt und Vielfalt und dass halt man versucht, eben so viel wie möglich abzubilden von der Gesellschaft dann auch, finde ich halt sehr schön.
Auf jeden Fall. Und das ist ja auch der Grundgedanke, quasi egal, wie viele Farben man benutzt, Hauptsache man benutzt halt mehrere und zeigt, dass es eine Vielfalt gibt in unserer Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, die sichere Bank, quasi um möglichst viel abzubilden, einfach zu zeigen, okay, es ist halt bunt einfach.
Ja.
Und das ist ja ein schöner Gedanke auch, auf jeden Fall.
Genau. Ja, bunt ist auch die Musikwelt, wie wir ja vorhin schon gesagt haben.
Ja.
Und um halt das so ein bisschen, euch näher zu bringen, was so dieses Jahr herausgekommen ist. Möchtest du vielleicht anfangen mit einem Lied?
Du kannst gerne anfangen.
Ich kann anfangen? Ja. Okay, alles klar. Ich habe schon so viel gesprochen eigentlich.
Okay, das stimmt. Dann, dann fange ich gerne an.
Gerne, ja.
Da habe ich Girl in Red vorbereitet. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Die hatte ihr Album auch vor kurzem rausgebracht. Ihr erstes Solo-Debüt-Album quasi. Sie hatte ja vorher schon mehrere EPs. Und verschiedene lose Tracks, die nicht irgendwie angeordnet waren in irgendeiner Form, sondern einfach nur bei Spotify und bei anderen Streaming-Plattformen verfügbar waren. Und ich würde gerne sprechen über Serotonin, das erste Lied auf diesem Album. Produziert von dem Bruder unter anderem von Billie Eilish. Und
Phineas.
Genau.
Okay.
Und ich finde, man kann es auch ein bisschen raushören, denn sie hat vorher einen eher gitarrenlastigen Bedroom-Pop-Sound gehabt, würde ich mal so beschreiben am ehesten. Und Serotonin ist schon ein frischer Farbklecks so ein bisschen auf den althergebrachten Sound, den sie vorher hatte. Und ist vielleicht ein bisschen aktueller von der Produktion und ein bisschen massentauglicher vielleicht auch. Und mir hat es anfangs ein bisschen abgeschreckt tatsächlich, weil ich eher mit so einem Singer-Songwriter und Bedroom-Pop gerechnet habe. Aber ich habe mich dann damit anfreunden können und fand es dann doch cool. Und sie ist eben auch eine spannende Frau einfach.
Mhm.
Sie kommt aus Dänemark?
Echt?
Norwegen?
Echt?
Ja.
Okay, ich dachte, sie wäre Ami.
Nee.
Ach so.
Ich glaube Norwegen.
Ach krass, okay.
Und macht einfach spannende Musik. Mhm. Und ich habe mir sagen lassen, das ist jetzt, keine Ahnung, ist jetzt so ein bisschen gerüchtemäßig, aber dass es wohl so unter lesbischen Frauen ein Ding ist, zu sagen, do you listen to Girl in Red?
Mhm.
Um kodiert nach der Sexualität zu fragen.
Ja.
Ob das jetzt natürlich für alle Frauen zutrifft, die lesbisch sind, natürlich nicht, aber ich fand es irgendwie interessant einfach und spannend.
Mhm.
Und Girl in Red hat auch eben oft Texte über ihre lesbische Sexualität eben.
Absolut, ja.
Genau, und das ist einfach erfrischend. Sie macht einfach schöne Musik.
Mhm. Ja. Ja, viele ihrer Songs aus dem Album sind ja auch schon gelandet in diversen queeren Playlists auf Spotify und Co.
Ja.
Da habe ich schon so gemerkt, wow, die ist schon ziemlich präsent.
Mhm.
Obwohl sie noch eher eine Newcomerin ist.
Mhm.
Und das finde ich
auch schon noch relativ jung. Cool. Ja. Ne? Also irgendwie 23, 24.
Ja.
Ja.
Und ist da auch, finde ich, sehr aktiv. Und ist ein tolles Vorbild auch für viele junge Personen dann auch.
Ja.
Ja. Und dazu fällt mir noch kurz ein, ich habe ja vorhin gesagt, Der Zauberer von Oz, das ist irgendwie so ein Kultfilm für viele Leute, auch für die queeren Leute.
Mhm.
Ich glaube, von RuPaul's Lieblingsfilm auch.
Okay.
Und, bei RuPaul's Drag Race ist es einer meiner absoluten Lieblingsserien auch.
Mhm.
Zurzeit läuft All Stars 6 dann auch, was ich irgendwie sehr gerne gucke.
Mhm.
Jedenfalls habe ich dadurch gelernt mal in einer Folge, dass man früher gern gesagt hatte, Are you a friend of Dorothy's? Oder Are You a Friend of Dorothy?
Ja.
Uh-huh. Und Dorothy heißt ja die Hauptperson auch in Der Zauberer von Oz.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen wie dieses Are You Listening to Girl in Red?
Dann vielleicht für Gen Z und Millennials ist es dann jetzt eben so.
Richtig.
Aber ja, spannend, krass.
Mhm. Ja, dann bin ich dran. Mhm. Ich stelle als nächstes vor Man on Man mit dem Lied Daddy. Man on Man ist ein amerikanisches Duo, bestehend aus Joey Holman und Roddy Bottom.
Mhm.
Und ja, das sind tatsächlich ihre Nachnamen, keine ausgedachten mit sexuellen Anspielungen, also Holman, Bottom. Roddy Bottom kennt man vielleicht als Gründungsmitglied von Faith No More.
Ja.
Und in diversen, und er hat auch in den vergangenen Jahren diverse Musiken für Film und Fernsehen komponiert. Also zum Beispiel für die schwule Komödie Adam and Steve, kam 2005 heraus.
Kennst du die?
Ja. Ich habe den Film schon mal gesehen, ja. Auch es war okay, ja.
Mhm.
Roddy Bottoms hat sich bereits 1993 in der Gay-Zeitschrift The Advocate geoutet, was schon ziemlich früh ist, finde ich auch.
Ja.
Und
vor allem auch direkt in der Zeitschrift, ne? Also ja.
Stimmt, ja. Und er sagte ein paar Jahre später im gleichen Magazin: Ich hätte als schwuler Teenager nie gedacht, dass ich mal in einer Band landen würde, die Metal oder Hard Rock spielen würde.
Okay.
Was, ja, klar, schon nicht so gewöhnlich ist, aber ich finde es umso cooler auch dann.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also ich meine, klar, das sind wahrscheinlich Stereotypen, mit denen man halt auch groß wird, ne?
Mhm.
Und sowas dann. Das fällt einem vielleicht oft gar nicht selbst auf, dass man dann wirklich noch in so Schubladen denkt.
Ja.
Und dann kann ich mir das auch total gut vorstellen, dass man dann nicht wirklich sich da sieht, was so total schade ist. Weil,
ja, weil das halt so sehr maskulin abgestempelte Musik ist dann auch.
Was natürlich totaler Schwachsinn ist.
Ja,
also es macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Was hat das damit zu tun, auf welche Personen du stehst?
Ja. Aber ich meine zum Beispiel Judas Priest-Sänger ist auch schwul, seit Jahren geoutet. Und es gibt ja auch zum Beispiel im Hardcore-Bereich ja auch so eine Nebenströmung, die heißt Queercore.
Mhm.
Und es ist auch irgendwie, ja, halt irgendwie, also da versucht man halt mehr Inhalte reinzubringen, aber trotzdem ist halt der Sound ähnlich krass und hart.
Mhm.
Und dadurch, ja, ich meine, es begrenzt sich nicht auf gewisse Musikstile nur.
Ja,
das,
klar.
Queertum dann auch. Ja, die sind, Joey und Roddy sind auch in Real Life ein Paar.
Mhm.
Und das Lied Daddy, Daddy ist übrigens ein Slang für, also ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich das Wort, also nicht das Ursprungswort, aber das, was es halt bedeuten sollte.
Ich hab das schon mal gehört, ja.
Ist halt so ein Slang, der vor allem unter Gays verbreitet ist. Es meint halt so eine Person, die heiß gefunden wird, so ein bisschen wie Dilf, aber man sagt halt das weniger oft, als jetzt zum Beispiel Milf dann in dem anderen Kontext dann auch. Der Daddy muss nicht unbedingt gay sein, aber muss ja auch nicht zwangsweise hetero sein und mit Kindern und so. Aber wird halt heiß, also wirkt halt immer so ein bisschen älter, ein bisschen reifer, aussehend und ein bisschen dominanter auch als der den anhimmelt dann auch. Also man kann dann zum Beispiel sagen, oh, unser Außenminister Heiko Maas ist so ein Daddy.
Findest du? Warst du das gerade oder hast du dir einfach irgendwie spontan was ausgedacht?
Ich weiß nicht.
Okay.
Kann sein. Man on Man haben eben vor kurzem diese Single Daddy rausgebracht und ihr Musikvideo wurde auf YouTube gestellt.
Mhm.
Und kurze Zeit später wurde es wieder von dort entfernt. Warum? Weil es angeblich die Nutzungsbedingungen in Sachen Sex und Nacktheit verletzt haben soll.
Okay.
Was aber unbegründet ist, weil man sieht darin eigentlich nur zwei Männer, die sich küssen.
Mhm.
Man sieht ein bisschen Feinrippunterwäsche und ein bisschen halt diese Bärenhaare, weil die beiden halt jetzt nicht gerade die schlankesten sind, aber das ist halt diese Bären-Community dann auch, die sehr groß ist. Aber sowas wie Penisse und Penetration und so sieht man halt eben nicht dann. Da musste sich halt YouTube viel Kritik einstecken.
Zu Recht, diese Sachen. Oder? Also das ist ja ein Scherz.
Auch vor allem vom US Rolling Stone Magazin.
Mhm.
Und die Kritik wurde halt so laut, dass eben YouTube halt dann eben das wieder zurückgezogen hatte, dieses Verbot. Und das Video darf wieder auf YouTube sein.
Genau. Okay.
Ja, juhu. Wow. der Song, noch ganz kurz zum Song. der ist übrigens so, klingt so ein bisschen nach 90er Jahre Indie Rock und behandelt halt darin halt Liebe und also und was halt Liebe vor allem vor Corona bedeutet hat und was es jetzt so von der anderen Bedeutung hat in dieser isolationistischen Zeit dann auch. Ja.
Okay.
Genau.
Spannend. Mhm. Mein nächster Track ist von Yves Tumor, haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Es geht um Jackie, die neue Single, die ist.
Ah, stimmt.
Lass mich kurz schauen, wann die erschienen ist. Das ist noch gar nicht so lange her.
Ich glaube im letzten Monat.
Genau. Ich glaube Ende Mai, ne? Also ist auf jeden Fall noch nicht so super alt. Und ich bin ja großer Fan, vor allem durch dich geworden, von dem letzten Album. Mhm. Das finde ich ja immer noch überragend und höre ich auch noch oft.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass du das so geil findest.
Ich finde es, ich höre es mir, ich habe jetzt schon wieder Bock, das zu hören gerade. Und was soll ich sagen, die neue Single hat mir richtig gut gefallen. Was sagst denn du dazu?
Ich fand sie gut auch, ja.
Mhm.
Ich glaube, ich habe sie noch zu selten gehört. Ich muss sie einfach öfter hören, aber das ist generell so bei Yves Tumor.
Mhm.
Da braucht man ein paar Anläufe, bis die wirklich im Ohr sind, die Lieder.
Das war bei mir auch so, auf jeden Fall, ja. Aber ich bin gespannt auf jeden Fall, ob das in eine ähnliche Richtung geht, jetzt auf der Gesamtlänge des Albums, was dann wahrscheinlich jetzt hoffentlich bald kommt. Oder ja, man kann es immer so schwer sagen, finde ich, weil ich finde die Musik sehr divers einfach, die Einflüsse sind sehr divers und so richtig drauf festnageln, glaube ich, auf einen Stil kann man ihn nicht als Künstler, ne? So wenn ich das richtig einordne. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe es auf jeden Fall hier eine dicke Empfehlung für alle, die so ein bisschen auf Alternative Rock stehen, eigentlich. Alternative Rock.
Die so ein bisschen, auch Leute, die das so ein bisschen, die experimentellere Arten von Indie und Alternative Rock da draufstehen. Ja, auf jeden Fall.
Genau. Also cooler Song und ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommt.
Ja. Okay, ich mache jetzt meine nächsten Picks ein bisschen kürzer auch. Mein nächster Pick ist Sid.
Schön.
Ja, ehemals Odd Future Mitglied, also neben Tyler, The Creator, Frank Ocean und Earl Sweatshirt. Ich glaube, seit ein paar Jahren ist das so ein bisschen inaktiv und ich glaube, es kommt nicht mehr zu einer Reunion, glaube ich.
Von The Internet, meinst du?
Nee, von Odd Future.
Ach so, ja, ich glaube, dass die sind nur noch lose miteinander verknüpft, aber ich hoffe, dass die Band The Internet noch besteht, wo sie ja die Leadsängerin ist.
Ja,
Weil die liebe ich, aber die haben alle ja Solo-Alben rausgebracht in der letzten Zeit.
Ja, die sind alle super kreativ.
Auch. Genau.
Kann ich voll verstehen, dass man da auch Solo halt weiter durchstarten möchte.
Ja.
Sid ist halt bekannt lesbisch und es sieht halt schon auch aus, so wie ein cuter Boy auch. Und das Lied Missing Out ist halt wunderschön und es ist irgendwie so so süß auch. Also so ein romantisches Soul-Lied, Neo-Soul-Pop, würde ich sagen, Neo-Soul. Es war nicht umsonst auch irgendwie mein Lieblingslied im Februar. Ich mache ja immer diese Listen, auch diese Lieblingssongs-Listen. Und da war das auf Platz 1 dann auch. Noch vor No Name, was auch ein sehr schönes Lied ist, dieses Rainforest. Aber Sid hat es nochmal getoppt dann auch. Und ich mochte Missing Out sehr und das kam auch dieses Jahr raus, im Februar.
Nice. Ich suche gerade nach meinem nächsten Pick und finde ihn nicht, weil ich die Liste nicht hab. Nein.
Soll ich kurz weitermachen?
Ja, gerne. Wenn du
okay, als nächstes Pom Pom Squad. Headcheerleader. Jetzt passiert's auch mir. Headcheerleader. Das ist aber auch nicht einfach, so auszusprechen.
Es wird auch einfach sehr warm hier langsam.
Head Cheerleader. Ja, das liegt an mir. das ist eine Sängerin. Ich habe leider vergessen, wie sie heißt. Also in echt. Aber es ist eine afroamerikanische Sängerin, die so, ja, so Rock macht. Indie-Rock auch, Indie-Pop dann auch. Und ja, das Album heißt, glaube ich, auch irgendwie was mit Cheerleader. Und ich finde es aber irgendwie cool, dass sie da irgendwie in diesem Lied da so ein bisschen sich so selber hineinversetzt, so als würde sie halt eben, ja, also als wäre sie halt in der Schulzeit dann auch und begehrt halt dann eben ein anderes Girl dann auch. Und ich finde, das Lied ist halt sehr, sehr poppig und sehr eingängig und ich finde es sehr schön. Und das Album von ihr kam auch letzten Freitag heraus, deswegen ist es super aktuell alles. Und Hatchila ist eine coole Single, ja. Und die Frau ist halt auch sehr cool. Nice. Habe ich jetzt vorhin nochmal gehört.
Sehr schön. Mhm. Ich habe meins auch gefunden.
Super.
Und zwar ist es Count on Me von Brockhampton. Auf die haben wir ja auch schon ein bisschen zu sprechen gekommen. Mhm. Und ja.
So ein bisschen die neuen Odd Future ein bisschen.
Ey, auf jeden Fall. Also würde ich schon sagen, sehe ich in einer ähnlichen Richtung. Auch ein bisschen angepasst an die Zeit, finde ich. Mhm. Weniger vielleicht auf die Fresse, beziehungsweise in einem anderen Sinne vielleicht einfach.
Aber leider auch mit weniger Frauen.
Das stimmt,
ja.
Das auf jeden Fall. Trotzdem ein relativ buntes Kollektiv an jungen Menschen, finde ich, und auch sehr kreativ. Und ich habe mich für Count on Me entschieden, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Und das ist vielleicht ein kleiner Standout-Track auf dem Album, denn es geht sehr in eine boy-groovige Richtung. Und es ist sehr, sehr harmonisch und einfach sehr süß, das Lied. Und es gefällt mir sehr gut. Ich hatte am Anfang auch ein bisschen mit dem Platz in der Tracklist so mein Problem, weil das nicht so richtig gepasst hat, fand ich jetzt, im Verhältnis zu den anderen Songs, aber mittlerweile finde ich es ziemlich cool und hat mir sehr gut gefallen. Das Lied habe ich, oder die Gruppe habe ich ausgewählt, weil wir dort auch, also ich habe das Gefühl, dass es eine sehr unterstützende Ally-Gruppe, würde ich sagen, und die Kevin Abstract, eben das Gründungsmitglied oder der Hauptkopf hinter der Gruppe, ist eben auch geouteter homosexueller Rapper. Und ja, ich finde es einen coolen Song.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, in dem Lied, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dieses Lied ist, aber darin geht es um auch um den Pulse-Attentat auch vor 5 Jahren in Florida.
Das ist der
Orlando, ja. Genau. Und da geht es darum, dass man das halt verarbeitet, vor allem als queere Personen auch, weil man sich ja auch indirekt ja auch man fühlt auch mit dann auch. Mhm. Also dieser Attentat, da wurden, glaube ich, über 50 Leute getötet in diesem Gay-Club.
Ja.
Und ich glaube, ich habe mal gelesen, das größte Attentat auf so viele Menschen in den USA seit 9/11.
Mhm.
Und das ist halt schon ziemlich heftig. Ja, halt auch eine Attacke auf Homosexuelle, und ich finde, es wird nicht oft genug drüber gesprochen, über diese Sache, weil ich finde, das ist schon sehr traumatisierend.
Auf jeden Fall.
Ja, und ich finde es super, dass halt Brockhampton da auch drüber rappen.
Ja.
Auch über so ernste Sachen dann auch.
Mhm.
Aber manche Lieder, wie zum Beispiel Sex, das auch letztens rauskam, ein Bonuslied, da geht es auch um queere Sachen teilweise dann auch, und ja, die sind da immer sehr outspoken.
Ja.
Finde ich gut.
Auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, dann sind wir mit unseren Tracks schon durch, ne? Möchten wir dann zu unserer Kuchengabel kommen schon?
Ja.
Ja. Also vielleicht für die Leute, die uns gerade zum ersten Mal hören. Die Kuchengabel ist unser Album der letzten 2 Wochen. Unser persönlicher Pick sozusagen von den Releases, die rauskamen, was uns am meisten zugesagt hat oder wo wir die größte persönliche Verbindung zugespürt haben.
Auf jeden Fall.
Und wer von uns zwei möchte denn anfangen? Ich habe das Gefühl...
Soll ich?
Magst du?
Na gut.
Okay.
Ich glaube, diesmal fange ich mal an.
Mhm.
Ich habe es vielleicht ganz kurz schon gesagt, also der letzte Freitag war halt sehr anstrengend in dem Sinne, dass so viele Alben rausgekommen sind, dann an diesem 25. Juni, dass ich sehr überfordert war, was ich jetzt eigentlich nehmen sollte. Also es standen zur Auswahl 4 Alben. Also eins davon, es kam schon am Freitag vorher raus, und zwar von Michi Blanco, einer Rapperin, transsexuell und non-binär. warte mal, wie heißt denn das Album nochmal? Irgendwas mit.
Ganz gut. Ich schau nach.
Nee, ich hab's gleich. Das Ding ist nur, dass ich so viel aufgeschrieben habe über andere Sachen dann auch. Broken Heart and Beauty Sleep. Und ich fand es halt sehr cool, also weil es halt auch so ein bisschen in diese Hip-House-Richtung geht dann auch. Also sehr dancey teilweise auch. Mhm. Und das Album ist nicht so lang und es macht trotzdem super Fun. Dann etwas, was ich schon seit Wochen eigentlich so angeteasert habe, aber was doch nicht ganz meine Kuchengabe geworden ist, Lucy Dacus mit A Home Video.
Mhm.
Und ja, also die Vorab-Singles waren halt sehr geil, also Thumbs und auch Hard and Heavy. Und sie ist auch queer anscheinend. Sie singt auch in einem Lied, Christine singt sie auch darüber, dass sie halt irgendwie jemanden verloren hat, also eine also ihre Ex dann sozusagen dann auch, mhm. und an einen Mann. Und der heiratet sie und sie würde lieber irgendwie einen Schuh nach denen werfen, als dass sie sich damit abfindet, dann, dass sie nicht mehr genommen wird und so.
Mhm.
Das dann auch, ein cooles Album, aber es hat ein bisschen noch der letzte Kick gefehlt dann auch.
Okay.
Ja. Dann.
Es sind ja auch manchmal einfach nur Nuancen, die da unterscheiden, ob wir jetzt das Album als Kuchengabel wählen oder nicht.
Ja.
Und oft ist es ja auch so, dass sie nicht ausgeschlossen sind, dass es in der besten Liste am Jahresende dann tatsächlich noch stattfindet.
Oh, das kann gut sein, ja.
Oder in der nächsten besten Liste, die kommt in der nächsten Folge. Denn da haben wir unseren Halbjahresrückblick, die silberne Gabel. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wenn ihr Lust habt. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und ja, jetzt kannst du weitermachen. I'm sorry.
Achso, ich dachte, unsere Folge ist schon zu Ende. Es klang jetzt gerade so ein bisschen so. Ihr findet uns auf Instagram, Spotify und so. Nein, egal. ja, genau, also das leider nicht. Und was es auch fast nicht geworden ist, auch ein queerer Künstler, und zwar John Grant. Mit dem Album Boy from Michigan, ein Amerikaner, der sehr sprachenbegabt ist, zurzeit in Island wohnt, aber auch irgendwie Deutsch kann, also der hat als Dolmetscher gearbeitet, also Deutsch, Englisch, Isländisch und noch ein paar andere Sprachen auch. Also auch ein Bär von einem Mann. Und ja, das Album ist es fast geworden, nur war mir das Album mit 75 Minuten einen Tick zu lang dann auch, aber es sind sehr, teilweise sehr schöne Lieder mit dabei, die so in diese Richtung Synthie-Pop und so gehen dann auch. Was es aber geworden ist, und zwar ist, ja, es ist Spelling von, Spelling heißt das Projekt und das Album heißt Turning Wheel, The Turning Wheel. Und Spelling ist das Projekt der Amerikanerin Christia oder Tia Cabral. Das Witzige an Spelling ist, dass man Spelling mit 3L schreibt. Und Spelling heißt ja eigentlich, Schreibweise. Deswegen finde ich das sehr witzig, dass man das ein bisschen verulgt. Vor Turning Wheel, was halt letzten Freitag am 25. Juni herauskam, brachte sie noch schon 2 Alben heraus. Pantheon of Me 2017 und Maisie Fly vor 2 Jahren. Was auch zu meinen Lieblingsalben überhaupt gehört, Maisie Fly. Es war auch das erste Album, das beim Kultlabel Sacred Bones erschien. Das ist halt dieses Label, das man auf dem Logo, auf dem Cover, so sieht man halt das Logo sehr sofort dann.
Mhm.
Ja. Und da prangt meistens auch die Tracklist. So ein Alleinstellungsmerkmal. Die Genre, die im Album, in diesem Album Turning Wheel vertreten sind, sind so Art Pop, Baroque Pop, Progressive Pop, Psychedelic Soul, Dark Wave, Synthie Pop und so weiter und so fort.
Mhm.
Und was ich total spannend finde, ist, dass das Album konzeptuell aus 2 Seiten besteht. Nämlich einmal Above. Das sind dann so, das ist so die vermeintlich sonnigere Seite.
Mhm.
Und Below, das sind so die düsteren Sachen.
Okay.
Dann, und das fast immer mit dabei ist halt so ein Orchester, das aus 31 Personen gespielt wird.
Oh, wow.
Das ist für Christia Cabral neu. Weil zuvor war ihre Musik eher so Synthie-lastig, so ein bisschen düster auch. Und es fängt dann an mit der Single-Auskopplung Little Deer, die mit so launigen Bläsern und sensiblen Streichern, Percussions und so einer super eleganten, fröhlichen Melodie aufwartet. Dann als zweites Lied dann das noch fröhlichere Always. Klingt fast wie so ein Chart-Hit aus den 90ern, Ende der 90er oder Anfang der Nullerjahre. Aber durch diesen orchestralen Unterbau ist dieses Lied halt so viel komplexer, finde ich dann auch. Dann kommt man zum Titeltrack Turning Wheel. Es glänzt halt mit so sehr leidenschaftlichen Vocals von Tia. Dazu so ein gutmütiges Piano und es ist halt so ein sehr angenehmer Barock-Pop, den sie da vollführt. Dann geht es zu The Future, das ist noch so ein bisschen souliger. Und dann gibt es noch Awaken, was schon so ein bisschen Einblick gibt auf die düsterere Seite von dem Album. Und dann, also der Schlusstrack von dem ersten Teil des Albums, Emperor with a Neck. Also, das ist ein toller Titelname übrigens, Kaiser mit einem Ei. Das hat so leicht weirde Melodien und es ist halt so, hat so ein bisschen was, es gibt eine Musikrezension im Musikexpress von André Bosse, der hat irgendwie fast die Höchstwertung gegeben an das Album.
Okay.
Und der hat das verglichen mit so Alice im Wunderland-Melodien. Das fand ich irgendwie sehr schön dann auch. Aber bei dem sechsten Lied wird einem schon bewusst, dass das Album so abdriftet mit dem Schiff. Also passenderweise heißt auch der Albumtitel The Turning Wheel auch Steuerrad, also so ein Rad bei einem Schiff, bei einem Boot oder bei einer Yacht dann auch. Und dann geht es halt so in Richtung düstere Welten dann auch. Und dann fängt die zweite Hälfte dann mit dem 7,5-minütigen Boys at School, was auch mein Lieblingstrack ist. Das war auch eine Single-Vorab-Auskopplung. Und dieses Lied erinnert halt an so frühere Songs von Spedding, weil es halt so ein bisschen bedrohlich klingt, ein bisschen düster, mit so Akte X-mäßigen Sinti-Klängen ein bisschen auch. Und die ganze Zeit ist so ein Gitarrenriff, das so ein bisschen sehr nach so 80er Jahre klingt, fast schon so Hair Metal und so. Und es ist einfach so eine geile Mischung aus allem irgendwie. Hat auch ein bisschen was von Yves Tumor, würde ich sagen.
Okay.
Also, ansonsten gibt es halt noch so auf der zweiten Hälfte noch so tolle Songs wie Legacy, das ist so Indie-Soul, der so sehr sehnsüchtig klingt und auch wieder so unheilvoll. Klingt so nach noch 70er-Jahre Filmmusik, so à la John Carpenter, Halloween und so. Und auch geil ist zum Beispiel Queen of Wand. Das geht so in so eine New-Wave-Richtung. Und es ist halt irgendwie, also auch mindestens genauso geil die zweite Hälfte wie die erste Hälfte, weil es einfach irgendwie super durchdacht ist alles und super aufwendig gemacht wurde mit diesem Orchester und allem, also diese Mischung aus Soul, Progressiv-Soul und Synthie-Pop und New-Wave-Sachen und halt mit diesem Orchester auch, es klingt alles so super episch.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und klingt halt vor allem, müsst ihr halt einfach Kopfhörer aufsetzen. Bei diesem Album, 57 Minuten lang ist das Album und das ist halt einfach ein Spektakel.
Geilo. Krass, ey.
Und ich weiß leider nicht, ob Christia Cabral von Spelling queer ist. Das hätte vielleicht noch besser dazu gepasst jetzt für die Folge, aber trotzdem geile Musik.
Cool. Okay, dann versuche ich es mal kurz zu machen, ohne große Vorgeplänke. Ich habe mich für...
Ich schreibe nicht kurz.
Was? Nee, auf gar keinen Fall. Sorry. Alles gut. Ich habe mich für Tyler, the Creator, entschieden. Sein neues Album Call Me If You Get Lost ist auch am 25. erschienen.
Ja.
Und das kam relativ unerwartet tatsächlich für mich, weil ich habe nicht wirklich auf ein Tyler-Album gewartet. Ich wusste nicht, dass eins in der Pipeline ist. Und ich glaube, vor 2 Wochen ungefähr hat er angefangen, so kleine Teaser-Clips auf YouTube zu veröffentlichen, die meiner Meinung nach stark beeinflusst sind von Wes Anderson und speziell von Grand Budapest Hotel. Ich finde, von der Ästhetik geht das schon in eine ähnliche Richtung, aber anscheinend hat er auch selbst Regie geführt bei diesen Clips und er ist sowieso ein sehr begabter Mann in verschiedenen Bereichen, auch gerade im Visuellen, finde ich. Und das sieht man auf jeden Fall, denn das Album malt förmlich Bilder im Kopf, finde ich. Es ist ein sehr interessanter Überbau, den das bekommen hat, denn es ist so ein bisschen in diesem frühe 2000er Mixtape, was man vielleicht so auf Deadpiff damals noch gefunden hat, in diesem Stil so kreiert, denn wir haben ganz viele DJ-Einrufe quasi und es springt immer von hier mal da, also im Prinzip hat das Album das Konzept, kein Konzept zu haben und eben so einfach wild rumzuspringen, wie ich es gerade möchte. Also
so eine bunte Kiste.
Genau, der eine Beat fängt so an und nach 2 Minuten ist er entweder vorbei oder er wechselt nochmal eine komplett andere Richtung. Also die Tracks sind teilweise sehr kurz. Auf der anderen Seite gibt es aber auch 2 Songs, die 8 und 10 Minuten lang sind. Die für mich auch kleine Highlights sind, aber da komme ich später zu. Ich habe das Album gehört, ohne groß vorher irgendwas zu hören, außer Lumberjack, die Single, die eben vorher rauskam. Aber die kam auch nur, also ich kannte die auch nur in einer kürzeren Form, nämlich in der Videoform und nicht in der Streaming-Version. Und ich habe mich einfach mehrfach gefragt, was gerade abgeht, weil es einfach so verrückt war. Es sind Leute dabei, gerade die Feature-Gäste zum Beispiel, haben mich total überrascht, weil es ist zum Beispiel Fortitude Duck dabei, den ich überhaupt nicht gut finde normalerweise. Und,
woher kennt man den?
Ja, so ein bisschen vielleicht, wenn man im Hip-Hop-Kosmos, im US-Hip-Hop-Kosmos so ein bisschen unterwegs ist. Der hat gerade so eine leichte Welle. Aber auf Lemonhead, dem dritten Song, geht er halt einfach so gut ab. Also, ich find's richtig gut. Da merkt man manchmal, dass so die richtigen Beats für die richtigen RapperInnen einfach einen großen Unterschied machen. Und ich finde, Tyler hat ein ähnliches Talent wie Kanye, zu die Feature so auszuwählen, dass die einfach perfekt passen.
Toll, jetzt hast du schon wieder Kanye genamedroppt.
Ja, aber das Album hat halt auch einfach einen großen Kanye-Einfluss. Also wenn man das nicht, das muss man einfach klar so sagen. Das, ja. Ich hatte ja auch oft gesagt, dass es einer seiner Vorbilder ist. Genauso wie Pharrell Williams, der eben auch auf diesem Album drauf auftaucht, auf einem absoluten Banger von einem Track auf Juggernaut. Das ist ein wilder Mix aus irgendwie Pharrell-Produktionen, wo Handy-Klingeltöne im Hintergrund geloopt werden, gesampelt werden. Es ist einfach von vorne bis hinten volle Überraschung. Es hat einen sehr schönen Story-Arc und es geht in eine Richtung, die Tyler jetzt gerade, die ich auch nicht unbedingt erwartet hätte, gerade nach Igor, seinem letzten Werk, was er eher eine soulige, synthige, ein Gesangsalbum fast schon ist, mehr als ein Rap-Album. Und ich finde, hier haben wir fast wieder den Tyler so von 2011, als er eben angefangen hat, diese teilweise komisch klingenden Synthes sind wieder dabei, es sind aber auch Hörner dabei und die ganze Produktion, die ja auch von ihm selbst ist, ist einfach absolut gelayert und so dicht und einfach, man kann sich total drin verlieren und dann passt es einfach, dass er dazu auch richtig geil rappt und singt und seine Stimme in verschiedenen Modi einfach benutzt, die einfach super geil sind. Und auf einmal ist da auch noch ein Lil Wayne dabei und das Feature ist einfach absolut fire. Es ist einfach so richtig gut, ey. Also, ich kann einfach nichts Schlechtes gegen dieses Album sagen. Es macht einfach unglaublich Bock. Ich finde, es ist eins der Rap-Alben des Jahres bis jetzt für mich. Und
vor allem, weil du ja auch irgendwie lange Zeit ja auch kein Rap-Album vorgestellt hast, ja, als Kuchengabel.
Ja, und
bis auf jetzt das Crow-Album.
Ja, das ist ja vielleicht mehr auch weniger Rap, aber ich finde, Tyler hat einfach mal wieder bewiesen, dass er einer der interessantesten Künstler ist in dieser Szene und er hat viele seiner Einflüsse zusammengebracht. Und für mich ist ein perfektes Gesamtpaket draus geworden. Also ich würde jetzt uneingeschränkt sagen, dass Flower Boy, Igor und Call Me If You Get Lost eine unglaublich gute Trilogie bilden an Alben, die atmosphärisch sind, die Storytelling perfekt meistern und die einfach was in einem auslösen. Und für Hip-Hop-Fans ist es eine absolut klare Empfehlung, sich das anzuhören. Und ja, das war es von meiner Seite.
Also ich hab Igor sehr geliebt damals, vor 2 Jahren. Und hätte mir schon so ein zweites Igor ein bisschen gewünscht dann auch. Mhm. Aber natürlich bei so sehr aktiven MusikerInnen, die halt immer so erforschen, kann man sich eigentlich was gar nicht sich wünschen, weil es immer in eine andere Richtung geht oft. Deswegen fand ich das ein bisschen schade, dass manche Tracks ein bisschen zu kurz waren in Call Me If You Get Lost. Aber ich meine, insgesamt ist es ein solides Album dann auch. Und ja, also diese Features teilweise sind sehr überraschend. Hast du irgendwie so Leute wie Lil Uzi Vert und Young Boy Never Broke Again. Und
das
Feature finde
ich auch
again.
Super geil. Das fand ich auch super geil.
So unerwartet halt. Und natürlich Lil Wayne. Das ist, glaube ich, auch mein Lieblingstrack, Hot Wind Blows. Fand ich sehr gut. Und Lil Wayne war eigentlich nie so wirklich so ein Fave von mir. Aber die harmonieren sehr gut zusammen.
Ja. Also ich möchte auch gar nicht so viel über das Konzept des Albums verraten. Ich finde, das sollte man am besten selbst rausfinden, um was es da genau geht. Aber es erzählt auf jeden Fall eine Geschichte, so wie seine letzten 2 Alben auch. Und ich finde, mit diesem Überbau ist es einfach noch ein Gesamtwerk, was einfach auch den Eindruck bei jedem Album, was ich sehr gerne mag, immer noch ein bisschen höher setzt, wenn ich merke, dass da sich jemand über komplette Albumlauflängen Gedanken gemacht hat und einfach versucht hat, seine Erfahrungen, seine persönlichen Struggles und irgendwie seine Gefühle so zu verpacken, dass es einfach ja, einen Anfang, einen Höhepunkt und ein Ende hat. So. Und das ist halt einfach toll. Ich finde, das hat das Album absolut. Und deswegen krasses Stück Musik.
Cool.
Fast ein Film.
Ja.
Einfach.
Und was auch filmreif ist, ist, wenn ihr uns abonnieren würdet, falls ihr es nicht schon tut. Und zwar auf Instagram @mistgabelpodcast. Da könnt ihr, wie wir schon vorhin erwähnt hatten, auch schon noch unsere Stories mit den 30 Songs pro Tag dann auch, nee, andersrum, 30 Days, 30 Songs, dann, also dass wir jeden Tag eben diese ein LGBTQ-nahes Lied da posten dann auch. Wir werden es auch irgendwie für länger speichern auch.
Genau, in den Highlights dann.
In den Highlights, genau. Ja. Und da könnt ihr uns trotzdem, könnt ihr auch immer up-to-date sein, was unsere Podcast-Entwicklung angeht, welche Themen wir dann eben haben. Und ihr könnt uns da auch kontaktieren dann auch.
Absolut.
Per Like und Kommentar oder DM. Ansonsten nach wie vor könnt ihr uns hören auf Spotify, da auch gerne abonnieren und liken, nee, nicht liken, downloaden oder sonst wie. Und
diese Amazon, Apple Podcasts,
ja.
Radio Nation,
YouTube,
genau.
Radio Nation? Seit wann? Haben wir das?
Ja, haben wir.
Achso, okay.
Ja.
Ich glaub dir mal.
Ich glaube es.
Wir haben halt so viele verschiedene also Plattformen.
Genau,
wir, hören können.
Wir sehen ja auch immer, dass es ganz verschiedene Wege gibt, an denen ihr zu uns gefunden habt.
Genau.
Genau, das ist und, auch weiterhin so.
Ja, und falls ihr noch die Lieder, die wir heute besprochen haben, nochmal anhören möchtet und aber ihr nicht mehr ganz genau wisst, welche es waren, könnt ihr gerne extra unseren zweiten Spotify-Account Mistgabel-Playlists aufsuchen, zusammengeschrieben bitte. Und da könnt ihr halt eben so unsere Playlisten Songs zum Thema 2021 oder auch die Anspieltipps zu unseren Kuchengabeln gerne nochmal hören. Und was ich noch gerne empfehlen möchte für heute, es gibt tolle Playlists auf Spotify, so offizielle Playlists, weil es da eben so einen eigenen Reiter gibt bei Suchen, und zwar LGBTQ natürlich dann auch. Und da gibt es die drei, also die drei, die immer angezeigt werden, sind Alternative Pride, was ja ganz cool ist, weil man da eben nicht nur eben so Charts, typische Charts-Musik hören muss, dann auch mit LGBTQ-nahen Leuten, sondern auch irgendwie ein bisschen Indie-mäßigere Sachen auch. Eben zum Beispiel Girl in Red.
Ja.
Out Now ist sehr gut. Da halt gibt es halt so die frischesten Tracks dann auch. Und Pride Classics, also da auch gerne so Gay-Hymnen von Madonna, Lady Gaga und Co. Dann auch Kylie Minogue und so. Ja.
Nice. Okay, dann würden wir es packen, ne?
Ja, wir packen es mal.
Okay, dann hoffen wir uns, dass wir uns hören in 2 Wochen.
Genau, da stellen wir unsere Lieblingsalben des Jahres bisher vor und unsere Lieblingstracks.
Ja.
Da freuen wir uns, wenn ihr einschalten würdet.
Richtig. Oh Mann.
Oh.
Es ist ganz schön warm auch hier drin.
Ja,
das ist echt krass. Gut, dann bis bald.
Arrivederci.